kümmert. Seit einigen Wochen ist das Beten. Wir haben letztes Mal uns einmal mit diesen vier Arten von Beten, die uns im Neuen Testament gesagt sind, im ersten Mittelbrief beschäftigt. Und zwar Flehen, Gebete, Fürbitte und Danksagung. 1. Timotheus 2, Vers 1. Für alle diese vier Arten des Betens habe ich schon Beispiele gesagt. Und ich will unser Verständnis für das Beten öffnen. Die meisten Menschen und auch sehr viele Christen haben nämlich sehr eingeschränkte Vorstellungen von Beten. Es gibt viele Menschen in Europa, die denken, Beten ist ganz was Kompliziertes. Das kann man vielleicht lernen, wenn man Priester oder Pastor studiert. Und man muss dafür eine besondere, eine heilige Sprache trainieren. Und für normale Leute ist das einfach nicht. Andere wieder denken, Beten, okay, das ist das Vaterunser. Oder bestimmte Gebete, die in der Bibel oder im Gebetbüchern aufgeschrieben werden. Und wenn man das möglichst oft wiederholt, dann hört Gott irgendwas. In anderen Religionen ist das Wichtigste, dass man mal beim Beten die richtige Haltung einnimmt. Jeder Muslim muss also vorher bestimmte rituelle Waschungen machen und dann sich in einer besonderen Weise auf den Boden knien. Sonst ist das Gebet nicht gültig. Solche Ideen gibt es auch unter Christen. Also allen Ernstes, als ich noch jung war im Glauben, hat einmal jemand zu mir ganz streng gesagt, wenn du beim Beten nicht die Hände faltest, das geht überhaupt nicht. Und außerdem bist du noch ein ganz schlechtes Beispiel für die Leute, die ungläubig sind. Ich habe dann gefragt, hast du nie gelesen in der Bibel, dass dort die Menschen die Hände zum Beispiel beim Beten aufgehoben haben? Wir lesen zum Beispiel über die Gebetshaltungen ganz verschiedene Dinge in der Bibel. Wir lesen von Menschen, die zu Boden gefallen sind, wenn Gott zu ihnen geredet hat und sie ihm geantwortet haben. Zu anderen, Mose zum Beispiel sagt, Gott, also tritt zu mir, komm her, aber zieh deine Schuhe aus. An anderen Stellen heißt es, dass sie ausgestreckt sind oder erhoben sind zu Gott. Wir lesen von Daniel, dass er sich niedergekniet hat und dass er gebetet hat an offenen Fenstern Richtung Jerusalem. Mohammed hat es von ihm geklaut und hat die Richtung geändert nach Mekka. Wirklich, da kann man sehen, es gibt so viele verschiedene Arten. Und es ist mir wichtig, dass wir lernen, was Beten mehr ist als eine einzige Methode, die wir vielleicht in der Kindheit lernen. Und heute will ich einige wenige Worte noch sagen zu dem Beispiel Fürbitten. Wer weiß, wo in der Bibel das erste Mal von Fürbitte geredet ist? Heidi sagt, was ganz wichtig ist. Das ist auch spontan das erste, woran ich gedacht habe. Dass nämlich Abraham bittet, nachdem er von Gott erfährt, dass die Stadt Sodom vernichtet werden soll. Dass er mit dem Engel Gottes redet und bittet, dass die Stadt verschont bleibt, wenn wenigstens 50 Gerechte leben. Und Gott antwortet ihm und sagt, okay, wenn 50 Gerechte in der Stadt gefunden werden, lasse ich auch die anderen. Dann hat er sich nachher überlegt und hat ein bisschen Zweifel gekriegt und hat gesagt, aber wenn es nicht ganz 50 sind, vielleicht noch 45, reicht aber auch, und das hat Gott auch wegen auch 45 Leute. Und dann wird Abraham überlegt haben, ob ihm die 45 Leute einfallen. Und er merkt, so viel Gerechte findet er dann doch nicht in seiner Erinnerung. Und dann handelt er immer weiter runter, 30, 20, am Ende sagt er 10. Später stellt sich raus, es gab keine 10 Gerechte in dieser Stadt. Es gab nur einen einzigen. Den hat Gott vorher und dann ist diese Stadt und die umliegenden Städte in einem Macht verbrannt.
Ja, das hat Gott
gerettet. Das ist das erste Beispiel von Fürbitte tatsächlich. Und das Besondere bei dieser Art des Betens ist, man bittet nicht für seine eigene Sache, sondern man bittet immer für andere. Welche Beispiele gibt es noch?
Ja? Ich habe an Elisa, den Knecht von Abraham, gedacht, als er da am Brunnen betete, wegen der Frau für seinen,
das war
für seinen Herrn.
Das war Achimelech.
Na, ich meinte, der, der geschickt wurde, ich dachte, der heißt Elisa. Für die Frau,
ja,
dass er sie richtig findet.
Nee, das war eigentlich eine Bitte für sich selbst.
Ach,
das war ein klassisches Beten, dass er die richtige Entscheidung trifft, was Gott seinen Auftrag segnet.
Ja,
das nächste Beispiel für Fürbitte ist vorher auch. Moses
hilft das Volk.
Der für das Volk eintritt, nachdem Gott es vernichtet. Also, das nächste Beispiel, was uns gesagt wird, ist Mose, der als das Volk Israel sich selber ein Götzenbild gemacht hatte, nämlich ein Kalb aus Gold, und Gott so ärgert ist, dass er sagt, ich will das ganze Volk, was mich so lange schon kennt, und an dem ich so viel getan habe, und was seinen eigenen Weg wählt, vernichten, und ich will dich und deine Nachkommen neu als mein Volk aufbauen, hat das Mose gesagt. Und Mose sagt, lieber streiche mich aus dem Buch des Lebens, aber lass dein Volk leben. Das ist übrigens ein ganz gutes Beispiel für den Unterschied zwischen Hochmut und Demut, den wir am Anfang kennen. Hochmütiger Mann hätte in dieser Situation ganz anders gehandelt. Er hätte gesagt, oh, das ist meine Chance. Die Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob sind so schlecht. Die haben so viele Sünden gemacht wie ihre Väter. Ich habe zwar früher auch Fehler gemacht, aber jetzt habe ich die Chance. Ich habe richtig gehandelt und Gott will nicht meine Nachkommen zum großen Volk machen. Gott sei Dank. Aber Mose, der Knecht Gottes, noch. Es wird ausdrücklich gesagt, er war demütiger als alle Menschen. Und deswegen, er kann sich selber ganz beteiligt begeben und sagen, Gott, lieber streich meinen Namen aus dem Buch des Lebens, aber dein Volk. Damit haben wir eigentlich das beste Beispiel für Fürbitte. Das erste Mal erwähnt als Wort. Wird Fürbitte noch an einem Abend stecken. Viel später. Also später in der Bibel, aber nicht später in der Chronologie der Zeit soll. Das wäre ein Rätsel, das hätte ich nicht mehr.
Ich würde sagen, hier.
Ja. Hier, der Fürbitte für seine Freunde leistet. Aber das ist eine ganz interessante Sache. Echt nicht so von der Reihenfolge der Bibel gibt es auch noch andere Stellen. Achtet zum Beispiel, bittet, ob Gott die Strafe, die er verhängt hat, über David. Dass nämlich vier von seinen Kindern sterben müssen. Dass Gott das wegnimmt, die er fast und betet 10 Tage lang. Aber Gott will nicht, was diese Fürbitte. Das heißt, Fürbitte braucht wirklich heiligen Mund, heiliges Mund. Und bei Hiob lesen wir im letzten Kapitel, Kapitel 42, das letzte Kapitel, 8 bis 10 wissen wir aber. Wir lesen ab Vers 7. Und es geschah, nachdem der Herr diese Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach er zu Eliphaz, dem Temaniter: Mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde, denn nicht geziemend, also nicht richtig, nicht wahrheitsgemäß, habt ihr von mir geredet, als so wie mein Knecht hier. Und nun nehmt euch 7 Fahren und 7 Bitter und geht zu meinem Knecht hier und opfert ein Brandopfer für euch und ihr, mein Knecht, möge für euch bitten, denn ihn will ich annehmen, damit ich nicht an euch tue, entsprechend eurer Torheit, denn nicht richtig habt ihr von mir geredet, wie mein Knecht hier. Da ging ich in den Pastor, den man doch, und will, dass ihr schlug wurde. Und so war der Naamatiter, und da haben wir, der zu ihnen geredet hatte. Und der Herr nahm Hiob an, und der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs, als er für seine Freunde Gewitter leistete. Der Herr merkte alles, was er hatte. Das zeigt uns, dass Türkisse nicht etwas ist, was man so ganz leicht aus dem Ärmel schlägt. Und fühle bitte nicht nur das Verhältnis zwischen einem bestimmten Menschen und Gott regelt, sondern auch zwischen Menschen. Fühle bitte ist ohne Bedeutung, ohne Wirkung, wenn sie nicht selber unser Herz berühren. Wenn wir zum Beispiel das Buch Hiob durchlesen, dann finden wir, dass dieser Mann ganz schreckliche Dinge erlebt. Alles. Seine Kinder, seine Ehe war kaputt, seine Gesundheit, alle Besitz ist zerstört. Und das passiert einem vollkommen gerechten und gottesfürchtigen Mann. Diese Sache passiert jemandem, der dessen Leben ganz auf Gott ausgerichtet ist und der alles Gerechte gemacht hat, was man sich nur vorstellen kann. Und dann kommen noch seine letzten Freunde, die übrig geblieben sind, und kämpfen mit ihm und versuchen ihn zu überzeugen, eigentlich ist er an diesem ganzen Elend schuld. Solches Verhalten macht was kaputt zwischen der Beziehung mit Menschen. Und ich finde das faszinierend, wie Gott mit dieser Situation umgeht. Gott hat ja lange, lange zu dieser ganzen schlimmen Situation von Hiob geschwiegen. Hiob hat gebetet, wie man überhaupt noch beten kann in der Not. Aber Gott antwortet nicht. Erst als Hiob sein ganzes Herz ausgeschüttet hat, ganz leer gemacht hat, antwortet ein junger Mann, der bei dieser Situation dabei war und so lange geschieden hat. Er bereitet das Reden Gottes eigentlich vor, mit seiner eigenen, mit vielen Fragen. Dann redet Gott mit Hiob. Ganz nebenbei. Ich denke, wir machen oft eine ähnliche Erfahrung. Wir beten und beten und beten. Und wir schweigen. Und erst wenn wir unser ganzes Herz leer gemacht haben, auch die letzten Ecken, dann antwortet Gott. Ich denke, das ist wirklich so. Gesetzmäßigkeit. Die meisten Menschen lassen nämlich nicht ihr ganzes Herz auf. Sie beten ein bisschen. Und Gott kann warten, bis wir unser ganzes Herz leer gemacht haben. Dann hat Hiob seine Antwort. Dann legt er seine Hand auf seinen Mund und sagt, oh Gott, ich hatte dich vorher überhaupt nicht richtig verstanden. Jetzt mache ich es nicht gewiss. Dann ist das Verhältnis zwischen Gott und Hiob wieder hergestellt. Und dann dürfen wir als Menschen sagen, weil wenn wir anstelle Gottes wären, würden wir dann wahrscheinlich zu Hiob hingehen und sagen zu Hiob, und jetzt bete mal für deine Freunde, damit die auch wieder nach Ordnung kommen. Aber das war Gott nicht. Er gibt den Auftrag nicht an Hiob, leiste Fürbitte für deine Freunde, sondern er sagt das zu diesen Leuten, geht zu Hiob, dass er für euch betet. Ich beobachte diesen Fehler, den ich geschrieben habe, nämlich ganz häufig bei Christen. Da ist jemand, der verletzt den anderen durch schlimme und böse Worte. Und dann geht man zu dem Verletzten und sagt, du musst hingehen und ihm vergeben. So wird oft gesagt. Derjenige, der verletzt wurde, sagt, die anderen haben zwar Schuld, aber du musst jetzt hingehen und musst denen vergeben. Okay, wer verletzt worden ist. Aber Gott macht das anders. Gott schickt den, der verletzt hat. Der sich schuldig gemacht hat. Und deswegen, Fürbitte regelt nicht nur das Verhältnis von der anderen Person und Gott, sondern auch noch das Verhältnis zwischen dem, der Fürbitte leistet, und dem, für den gebetet
wird.
Ja.
als über die Schuld von des Staats und von den Schulden gesprochen und nachher gesagt, was ist die Schuld? Einerseits versucht man ja, gibt es auch die Personen, die Politiker, die wollen die Kasse als Gut herstellen, aber die anderen Menschen wollen beten und die sind auch gegen diese die Politiker, diese Personen, die wollen alle Menschen fördern.
Ihnen zu verstehen, ja, oder würden die Schuld unterlassen? Das ist die Frage. Für mich ist das auf einer anderen Ebene. Weil das heißt, Gott setzt schöne Geheimnisse zu. Also setzt diejenigen, die Politiker ein. Ja. Unser Auftrag ist es grundsätzlich für Politiker zu beten. Und zwar speziell, dass die Gemeinde ein ruhiges und stilles Leben hat. Das wird uns ausdrücklich so gesagt. Und immer wieder sehen wir, dass Gott auch böse Leute an der Regierung sein lässt, um bestimmte Dinge auf der Welt in Bewegung zu bringen. Also, ein Beispiel. Leute wie Saddam Hussein oder Gaddafi waren einfach böse Leute. Sie haben ihre Länder ruhig gehalten durch große Grausamkeit. Irgendwann kam die Zeit, diese Männer wegzunehmen. Von da an sind andere, manchmal noch viel schlimmere Bosheiten, dort in diesen Ländern passiert. In Libyen und in Irak. So schlimm, dass Millionen Menschen gerade in diesen Ländern fragen, ist denn unser Glaube wirklich der richtige? Wenn Muslime andere Muslime schlachten, aber Christen Muslimen helfen, ist dann der Islam wirklich der richtige? Versteht ihr das? Deswegen, Politik oder Politiker sind unter der direkten Verantwortung Gottes. Fürbitte ist für die Menschen, die sich schuldig gemacht haben. Die schuldig
wurden. Ich habe gesagt, im Pastor gibt gar keine, die Politiker haben keine zu tun oder Befehl oder Macht oder Beziehung mit Gott.
Doch, also natürlich nicht bewusst, aber Gott hat trotzdem eine Beziehung zu ihm. Richtig, also. Ich würde sagen, natürlich, sie suchen nicht Gott. Gott benutzt uns. Das muss uns ruhig machen. Wir haben heute schon sehr viel gehört, deswegen will ich das an der Stelle abbrechen und für Gott beim nächsten Mal.